Ferngespräch, der Podcast der Ferdinand Porsche Fernefahr mit Lisa Stadtherr und Ina Thomann.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Ferngesprächs des Podcasts der Ferdinand Porsche Fernefahr. Heute zu Gast bei uns ist Anahit Akamanukian, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Masterstudiengang Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie. Liebe Anahit, herzlich willkommen bei uns.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Erzähl uns mal bitte, wie dein Weg an die Fernefahr war und was für Aufgaben du bei uns erfüllst.
Mein Weg an die Fernefahr war eigentlich zuerst als externe Lehrende für den Masterstudiengang. Und das heißt, ich bin von Anfang an dabei, seitdem es den Masterstudiengang Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie gibt, mit einer Vorlesung, die heißt Organisation und Management im Wandel. Mit dem habe ich begonnen. 2014 dann habe ich das Angebot bekommen, hier als interne Lehrende, als wissenschaftliche Mitarbeiterin zu arbeiten. Das habe ich gern angenommen. Also ich bin schon recht lang dabei. Und Lehre, wie gesagt, ist natürlich einer meiner Tätigkeitsschwerpunkte, aber auch Forschung. Ich würde sagen, so Entwicklungsprojekte, das hat mich ja auch schon immer begleitet.
Wir haben ja heute das Thema, wie lehrt man Forschung? Also frage ich dich, wie lehrt man Forschung?
Forschung lehrt man eigentlich am besten, indem man es tut. Also eigentlich ist fast, glaube ich, noch die wichtigere Frage, wie lernt man Forschung? Weil ich denke, lehren kann man Forschung gar nicht so gut, sondern es geht sehr stark über Learning by Doing und über Reflexion. Und so versuchen wir das auch bei uns im Masterstudiengang zu machen, dass wir wirklich an konkreten Forschungsprojekten mit den Studierenden diese Forschungskompetenzen erarbeiten wollen. Und aber schon die Zeit haben natürlich auch für Inputs aus der Theorie, aus der Methodologie, wie das so schön heißt, und diese Reflexion, die ganz wichtig auch ist. Ja. Und ich würde schon sagen, also am Anfang vor allem habe ich mich auch gefragt, wie wir das in der Fernlehre machen. Einfach diese Forschungsprojekte durchführen, aber dann vor allem auch diese Reflexion, weil da ja die Synchronität ja auch ganz wichtig ist und so. Und ich denke aber eben auch mit unseren Präsenzphasen, die wir haben, kann man das ganz gut einbauen und hat dann eben auch hier so Phasen, wo die Studierenden selbstständig arbeiten, wo wir wieder zusammenkommen, wo wir drüber reden und sie reflektieren. Und dieses Jahr neu lassen wir sie auch ein Forschungstagebuch schreiben, also wo wir noch stärker in diese Reflexionsprozesse hineingehen.
Was sind denn so bestimmte Forschungskompetenzen? Gibt es da so eine Liste an Kompetenzen, die man haben sollte?
Da sollen die sich erwerben in unserem Studium. Ja, das sind schon ganz bestimmte Kompetenzen. Also dazu zählt eben, wissenschaftliche Literatur zu suchen und recherchieren zu können. Das wäre so etwas. Das klingt total banal, aber alle, die sich mal damit beschäftigt haben, die sehen schon, dass man da Strategien entwickeln muss, wie man die passenden Dinge findet. An diese Literatur zu lesen und zu verstehen, ist auch so eine wichtige Forschungskompetenz. Und dann eben diese Anwendung der sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden. Eine Forschungsfrage zu entwickeln, das Forschungsdesign zu entwickeln, das sind so diese Kompetenzen, die Erhebungsinstrumente zu konzipieren, diese Erhebung durchzuführen und das auszuwerten und interpretieren zu können. Und dann, glaube ich, ist diese Reflexionsfähigkeit eine wichtige Voraussetzung, aber die man sich auch natürlich da verbessern und erarbeiten kann noch. Ja. Dass man auch ein bisschen diesen Abstand hat dann zu seinen eigenen Forschungsergebnissen und sich überlegt, wie ist das jetzt zustande gekommen, was kann man jetzt damit machen, was bedeutet das jetzt für die Forschung und auch für die Praxis. Ich finde, das ist auch so eine wichtige Kompetenz, die man im Leben braucht, auch wenn man nicht dann im späteren Beruf oder in dem Beruf, wo man schon tätig ist, als Forscherin oder Forscher tätig ist, nämlich dieses Ableiten und Herleiten, diese Schlussfolgerungen, die man aus dem zieht, was man gefunden hat. Das ist das, was ich für viele Jobs einfach benötige, dass man sich überlegt, okay, jetzt haben wir da ein Projekt durchgeführt, ein Praxisprojekt, was ganz was anderes, was mit Forschung nichts zu tun hat, aber was bedeutet denn das jetzt für uns? Ja? Welche Learnings, können wir daraus ziehen, daraus mitnehmen. Ein Beispiel, muss ich jetzt kurz in die Praxis sozusagen gehen, weil ich ja auch Non-Profit-Management unterrichte. Da ist es meistens so, dass die Studierenden sich sehr leicht tun und sehr gut sind, Situationen zu analysieren. Ja, wie ist diese Organisation aufgestellt? In welchem Umfeld ist sie tätig? Sie können extrem gut analysieren, aber dann herzuleiten und abzuleiten, okay, was bedeutet das jetzt für die Organisation? Ja? Wie finde ich jetzt, welche Strategien soll sich jetzt nützen, um Freiwillige zu finden oder Fundraising zu machen? Ja? Dieser Schritt von der Analyse in die Maßnahmen, den muss man üben. Und den kann man eben mit Forschungsprojekten sehr gut üben. Insofern eine wichtige Kompetenz.
Das heißt, ihr startet in der Lehre mit den Basics, den Klassikern, die man einfach können muss, zitieren, wissenschaftlicher Stil etc. Und gibt es dann, vermute ich mal, gibt es dann Unterschiede, wie man an qualitative Projekte herangeht und an quantitative, jetzt auch aus dem Blick der Fernlehre?
Ja, die gibt es schon, weil die quantitativen Forschungsmethoden, die sind offensichtlicher auch in der Fernlehre gut abzuwickeln. Ja? Also da gibt es dann Anleitungen, beispielsweise wie man die Rohdaten in ein Statistikprogramm spielt, wie man das auswertet. Da gibt's, das ist ja eine der angenehmen Dinge in der quantitativen Forschung, dass man für viele grundlegende Dinge sehr klare Regeln hat. Und wenn das ist, dann macht man das so. Und wenn das so ist, dann verwende ich dieses statistische Verfahren und so weiter. Und das lässt sich in der Fernlehre oder im E-Learning oder mit Online-Lernen sehr gut umsetzen. Ja, also da gibt es, ich glaube, irgendeine Universität in der Schweiz, die haben einen super Entscheidungsbaum, ja, wenn dann. Ja, also wenn ich Gruppenvergleiche machen will und meine Merkmale sind so und so verteilt, dann kann ich dieses Verfahren einsetzen. In der qualitativen Forschung allerdings gibt es diese ganz klaren Abhängigkeiten. Wenn das so ist, dann mache ich so und wenn es anders ist, mache ich es anders. Ja, nicht so. Da muss ich mich eben sehr stark an den Forschungsgegenstand orientieren, an dieses soziale Feld orientieren und dementsprechend vorgehen. Allerdings ist qualitatives Vorgehen auch nicht total beliebig. Also den Fehler darf man auch nicht machen, dass man glaubt, man kann alles machen, was man will. Nein, es gibt schon Regeln und auch sogenannte kodifizierte Verfahren, an die man sich halten muss. Aber der Einsatz davon, das ist ein bisschen fluider. Und das Zweite, was so ein großer Unterschied ist, ist auch diese Reflexionsprozesse sind ganz zentral in der qualitativen Forschung und der Austausch, die Diskussion in einer Forscherinnengruppe ist extrem wichtig. Und da braucht man wieder Synchronität, ja, was wir weniger haben halt als bei klassischen Vorortstudien. Und was ich aber, glaube ich, auch schon sehr lang mache, ist, dass wir eine Online-Interpretationswerkstatt machen. Also, dass die Studierenden die Möglichkeit haben, mit ihren Forschungsprojekten aus den Abschlussarbeiten in diese Online-Forschungswerkstatt zu kommen und hier Texte, Textstellen oder Kategorien oder auch schon Ergebnisse, die sie in ihrer qualitativen Analyse gefunden haben, in einer Gruppe zu diskutieren. Das macht erstens mir einen großen Spaß und da bekomme ich auch immer sehr positives Feedback, weil also jeder bringt sich dann dort ein und bringt auch ihre Sichtweise ein. Und da können sich die Studierenden für ihre eigenen Forschungsprojekte immer sehr viel mitnehmen.
Man kennt es ja oft so, dass man, wenn man zum Beispiel an der Uni studiert, so wie es auch mir gegangen ist, dann geht es in Richtung Masterarbeit und dann hat man irgendwie total viel Wissen und sich viele Methoden angeeignet. Und dann fehlt es oft so ein bisschen an der, jetzt in größeren Settings, wenn ganz, ganz viele Studierende da sind, an der, wer begleitet mich quasi auf meinem wissenschaftlichen Weg bis zu meinem Endprodukt Masterarbeit zum Beispiel, dann mit. Wie kann ich mir das an der Ferne vorstellen?
Ja, wir haben schon seit längerem zwei Begleitkurse für die Abschlussarbeiten der Studierenden an der Fernefahr. Und jetzt haben wir ganz neu einen gesamten Kursbereich im Online-Campus mit dann insgesamt 4 Bereichen, die hier Informationen für die sozialwissenschaftliche Forschung zur Verfügung stellen und auch die Studierenden begleiten sollen mit einem Forum, Diskussionsforum, wo man Fragen stellen kann, um hier wirklich die Umsetzung ihrer Forschungsdesigns optimal zu begleiten.
Und gibt es da gerade, ist gerade quantitativ beliebter oder qualitativ?
Es ist jedes Jahr ganz unterschiedlich, muss ich ehrlich gestehen. Ganz interessant. Dieses Jahr habe ich den Eindruck, haben wir recht viele quantitative Masterarbeiten. Mal sehen, wie es nächstes Jahr ist. Und das möchte ich vielleicht noch ergänzen, dieser Kursbereich im Online-Campus, der wird oder ist ganz neu für alle Studierenden an der FernFH offen, also nicht nur für unsere Masterstudierenden.
Bei der Erstellung von Forschungsdesigns, was sind da so die wichtigsten Tipps, die du Studierenden mit auf den Weg geben würdest?
Dass die Methode, die sie sich auswählen, zur Forschungsfrage passt.
Der Klassiker.
Also, ja, genau. Es ist so banal, aber es ist so wichtig, nicht nur wegen der Wissenschaftlichkeit, sondern auch, weil man dann von Anfang an einfach auf einem guten Weg ist und nicht zwischendurch draufkommt, dass es da Bröseln oder Probleme gibt. Also das ist sicher der erste wichtige Tipp. Der zweite wichtige Tipp ist, also ich weiß schon, dass man immer oder dass viele so persönliche Vorlieben haben, was Methodik anbelangt. Und ich sage nicht, dass man das ganz beiseite lassen soll, aber man kann sich, finde ich, auch ein bisschen challengen und sich was aussuchen, wo man sich im ersten Moment denkt, das ist nicht so meines, und erlebt dann oft seine positiven Überraschungen im Laufe des Forschungsprozesses. Das wären so meine wichtigsten Tipps.
Und wenn ich schon noch quasi einen Schritt früher ansetze bei der Forschungsfrage, da kann ich, glaube ich, auch schon ein bisschen variieren in Richtung, ist es eher qualitativ zu beforschen oder quantitativ?
Genau. Also wenn ich schon ganz sicher weiß, ich liebe Statistik und ich mag total gern, mir da Zusammenhänge auszurechnen oder Dinge zu testen, dann kann ich einfach die Forschungsfrage zu dem Thema, das mich interessiert, schon so stellen, dass es eine gute Forschungsfrage für ein quantitatives Design ist.
Und aus deiner Erfahrung, fällt es im Aufbau so einer Masterarbeit Studierenden schwierig, Bereiche zu trennen im Sinne von, es geht jetzt hier um die Einleitung, dann die Problemstellung, dann geht es weiter mit Forschungsfrage und Begriffsdefinitionen etc. Was wohin gehört textlich?
Nein, ich finde, dass sie das eigentlich sehr gut machen, aber es ist schon manchmal so, dass sie sich insgesamt schwer tun mit dem Schreiben, also nicht alle, aber überhaupt mit der Textproduktion. Ja, dieses Schreiben ist ja auch so ein bisschen ein Steckenpferd von mir, um da die Studierenden zu unterstützen. Aber da ist es einfach wichtig, dass man sich insofern genug Zeit nimmt, dass man von Haus aus einfach einplant, dass es mehrere Überarbeitungsschritte gibt. Dass man nicht von diese Erwartung nicht hat, dass man von Anfang an einen perfekten Text hinlegt, sondern mal so einen ersten Entwurf macht und mit der Zeit den einfach immer überarbeitet. So kann man so ein bisschen Schreibblockaden auch abwenden.
Was sind da so Tipps, wie man so Schreibblockaden oder die Angst oder Sorge vor einem leeren Blatt ein bisschen überwinden kann?
Ja, also es gibt ja eben eine Technik, das Freewriting nennt sich das, wo man sich eine Stoppuhr stellt auf 10 Minuten beispielsweise, vorher clustert, so Stichworte aufschreibt, worüber da man jetzt schreiben möchte, und sich dann 10 Minuten Zeit nimmt, wirklich einfach einen Text runterzuschreiben, am besten mit der Hand und nicht am Computer, kann aber auch am Computer sein. Und die Regel ist aber, man darf nicht aufhören zum Schreiben und man darf auch nicht korrigieren. So wie es einem kommt, schreibt man es hin, und wenn einem nichts einfällt, dann schreibt man, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein. Und diese Methode bewirkt einfach, dass man einfach mal irgendetwas aufs Papier kriegt und mit dem lässt sich es immer weiterarbeiten. Und interessanterweise sind das oft auch sehr spannende und interessante Stellen, die man hier produziert. Aber es ist eine Rohfassung. Ja? Also das muss einem immer klar sein, oder auch eine shitty first version, ja? Die man im Laufe der Zeit dann immer wieder verbessert.
Und jetzt umgekehrt gefragt, wenn man nicht aufhören kann zu schreiben, wie macht man es dann am geschicktesten? Also wenn man sich denkt, boah, ich habe jetzt da 20 Seiten, die übersprengen eigentlich den Rahmen, sind aber inhaltlich irgendwie doch relevant. Kürzen ist keine Option, weil es einfach schon im Gesamten zu viel ist. Wie kann man sich dann selbst stoppen, wenn man die Neigung hat, sehr viel zu schreiben?
Ich würde mich selbst nicht stoppen.
Okay.
viel schreiben ist nichts Schlechtes, sondern wieder liegen lassen und dann mit einem Abstand selbst lektorieren, oder wenn es einem selbst schwerfällt, jemanden anderen zu bitten, es zu lektorieren und damit dann zu kürzen.
Das heißt, das Wichtigste eigentlich in diesem gesamten Prozess ist, sich Zeit zu nehmen.
Ja.
Sachen auch mal hinzulegen, zu sagen, ich schaue es jetzt eine Woche nicht an.
Genau. Also vor allem bei der Masterarbeit, bei die Bachelorarbeiten, die ein bisschen kürzer sind, da geht sich das vielleicht noch aus, dass man sagt, ich nehme jetzt das ganze Wochenende und sperre mich ein und schreibe es in 3 Tagen runter und dann ist die Sache erledigt. Bei größeren Schreibprojekten geht das nicht mehr. Da ist die besser funktionierende Strategie, sind kurze Schreibeinheiten und dafür möglichst regelmäßig zu einer Tageszeit, die mir liegt. Es gibt Leute, die ganz in der Früh, es gibt auch diese Morning-Seiten, ja, also die ganz gleich nach dem Aufstehen sich hinsetzen und ein, zwei Seiten schreiben. Manche machen es am Abend oder so zwischendurch. Also da ist man dann in einem guten und da soll man sich dann stoppen, das stimmt. Da sagt man dann nimmt man sich ein, zwei, drei Seiten vor und sagt aber mehr nicht. Und durch diese Regelmäßigkeit kann man aber auch sehr viel produzieren sozusagen und kann es aber dann eben auch immer wieder liegen lassen. Ja. Am Ende der Woche nimmt man sich dann das vor, was man am Anfang der Woche geschrieben hat und so. Also es ist wahrscheinlich unterm Strich gar nicht so viel mehr Zeit, die man braucht, aber sie muss anders verteilt sein.
Und eine Frage würde ich gerne noch stellen zur Stilistik von wissenschaftlichen Arbeiten, weil sich doch bei mir immer wieder der Eindruck ein bisschen aufdrängt, dass gerade dieser wissenschaftliche Schreibstil etwas ist, das man sich ein bisschen anlernen muss. Hast du da auch einen Tipp, eine Strategie für unsere Zuhörenden, wie man sich in diese Schreibweise und Denkweise auch der wissenschaftlichen Arbeiten ein bisschen hineinleben kann?
Ist viel zu lesen. Also das ist eigentlich mein größter Tipp. Und das andere ist, dass ich habe manchmal den Eindruck, oder es hat sich, finde ich, auch etwas verändert in den letzten, würde ich jetzt mal sagen, 20 Jahren, sicher auch dadurch, dass Englisch halt sehr stark die Wissenschaftssprache geworden ist, ist dieses ganz hochgestochene, verdrehte, formulierte, wie das im Deutschen früher üblich war in wissenschaftlichen Arbeiten. Also wenn man sich so ältere Bücher oder ältere Diplomarbeiten oder so anschaut, dann denkt man sich, um Gottes Willen, das ist gar nicht zum Empfehlen. Davon würde ich eher abraten, man braucht nicht so hochgestochen formulieren. Also Verständlichkeit ist da schon noch was Wichtiges. Was ich oft kritisiere, wenn es um Stil geht bei den Studierenden, ist, wenn man so schreibt, als wären das alles absolute Wahrheiten. Also man muss einfach vorsichtiger formulieren im Sinn dieses, und dadurch wirkt es dann auch oft so ein bisschen kompliziert, ne? Weil man halt sagt, es könnte sein, man kann davon ausgehen oder das ist eine Tendenz. Also man muss einfach vorsichtiger sein im Sinne, das sind jetzt keine, Sozialwissenschaft ist nicht Naturwissenschaft, sind keine naturgegebenen Gesetze, die wir jetzt aufstellen, sondern sie müssen schon fundiert sein und nachvollziehbar sein, aufgrund dessen, was ich da geforscht habe, aber ein bisschen vorsichtiger zu formulieren. Aber es darf verständlich sein und es darf einfache Sprache sein. Es dürfen auch kurze Sätze sein. Also da darf man sich nicht so täuschen lassen.
Ja, erleichtert total die Lesbarkeit von solchen Arbeiten.
Wenn man jetzt zum Beispiel merkt, oder man schreibt die Masterarbeit und man merkt, boah, das ist voll meines. Forschen, ich liebe es. Aber schreiben überhaupt nicht. Und man wäre ein super Forscher, aber im Schreiben nicht so gut. Gibt es dann zum Beispiel Strategien, um trotzdem in die Forschung gehen zu können?
Ich würde auf jeden Fall empfehlen, trotzdem in die Forschung gehen zu können, weil Schreiben ist kein Talent. So, ich meine, wir glauben zwar, in Österreich ist es so ein bisschen so, ich kann gut schreiben oder ich kann nicht gut schreiben oder so, aber man kann das lernen und man kann das üben. Und je mehr man schreibt, desto besser wird das. Also das, von dem sollte man sich auf gar keinen Fall abhalten lassen, in die Forschung zu gehen.
Möchtest du zum Abschluss unseren Zuhörenden noch etwas mit auf den Weg geben, wenn sie gerade am Weg sind in Richtung Masterarbeit?
Masterarbeit schreiben ist, wenn man mittendrin ist, meistens fühlt sich's ganz furchtbar an. Ja. Aber meine Empfehlung ist, dass man sich da auch wirklich so diese Möglichkeit einmal im Leben, also außer man macht mehrere Masterarbeiten oder vielleicht noch eine Doktorarbeit, ja, aber sich so einmal im Leben so ganz intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen und dann noch wirklich der Experte in diesem Bereich zu sein, das ist schon was ganz Besonderes. Und ich würde mich total freuen, wenn man das auch schon währenddessen ein bisschen genießen kann. Im Nachhinein habe ich den Eindruck, genießen das die Studierenden, also an Absolventinnen auch sehr, ja. Aber wenn man sich das mittendrin manchmal, glaube ich, ist es auch ein bisschen so ein Motivationsfaktor für lange Nächte der Literaturrecherche und des Forschens. Das wäre so ein Wunsch für alle, dass sie sich das holen können.
Das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Vielen Dank, liebe Anahit, für deine Zeit. Und wir freuen uns, unsere Zuhörenden beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.